Ja, ich habe mal so zwei Fragen für den Anfang. Erste Frage: Welches Waschmittel benutzen Sie? Wenn ich da jetzt die Diskussion freigeben würde, vermute ich, es gäbe einen angeregten Austausch. Also, ich nehme schon seit 30 Jahren Persil. Flüssig oder Pulver? Also, nach meiner Erfahrung ist Ariel besser. Alles viel zu teuer. Das von Aldi tut's auch. Kostet nur die Hälfte. Ist sowieso dasselbe drin. Also ich meine, DM wäre das Richtige. Also ehe Sie jetzt wirklich in Diskussionen ausbrechen, wir könnten dieselbe Frage auch stellen, wenn es um Geschirrspülmittel geht oder Automarken, so für die Herren, oder für die Damen, nicht? Modegeschäft. Welches ist das Beste in der Altstadt? Wir haben so unsere Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrungen, die prägen uns und unser Verhalten. Ich gehe davon aus, in den allermeisten Fällen werden wir uns über die Frage des richtigen Waschmittels nicht in die Köpfe geraten. Sollen die doch alle das Pulver von Aldi nehmen? Nicht? In meine Waschmaschine kommt nur der weiße Riese. Jetzt habe ich sie, glaube ich, alle genannt. Andere Frage. Welches Thema, welcher Begriff aus der Bibel ist Ihnen der wichtigste? Da gibt es ja bekanntlich auch unterschiedliche Meinungen. Da wird man je nach Erfahrung schon auch etwas deutlicher diskutieren. Den einen ist die Botschaft von der unbedingten Liebe Gottes zu uns Menschen wichtig. Andere möchten gerne das Thema Sünde in den Mittelpunkt stellen. Schließlich müssen die Menschen doch auf die Regeln und Maßstäbe Gottes hingewiesen werden und ihr Leben danach ausrichten. Die einen lieben das Johannesevangelium, die anderen die Offenbarung oder das Alte Testament. Meine Beobachtung, so friedlich wie beim Waschpulver geht es da unter Christen nicht immer zu. Ich plaudere mal so ein bisschen privat, wir sind ja unter uns. Als wir mit unseren christlichen Schulen anfingen, da waren da Menschen aus ganz verschiedenen Gemeinden am Start. Den einen war eine christlich geprägte Sexualerziehung der Jugendlichen wichtig. Andere sahen das Missionierungspotenzial. Wieder andere wollten eine bessere Bildung als an staatlichen Schulen. Heftig diskutiert war auch das Thema, ist die Weltschöpfung in 7 Tagen zu lehren? Oder darf man das Wort Evolution in den Mund nehmen? Lehrerinnen und Lehrer aus unterschiedlichen Gemeindeprägungen saßen plötzlich gemeinsam im Lehrerzimmer. Und ich kann Ihnen verraten, das war nicht immer konfliktfrei. Braucht ein evangelischer Landeskirchler die Geistestaufe? Glauben die überhaupt was Richtiges? Oder von der anderen Seite, diese Charismatiker, die müssen immer so übertreiben. Jesus ist König. Na ja, aber haben die noch ein anderes Thema? Vielleicht auch mal ein anderes Lied? Da muss man immer 6-mal dasselbe hintereinander singen? Ist ja wie so ein asiatisches Mantra. Dann kamen die ersten Katholiken dazu. Die ersten Lehrer mit Migrationshintergrund. Das schöne, einfache Weltbild von dem einheitlichen Glauben war schnell dahin. Es hat schon eine Zeit gedauert, bis unterschiedliche Glaubensprägungen, zumindest meist, akzeptiert waren. Wirklich fertig sind wir mit diesem Thema bis heute nicht und werden wohl nie damit fertig. Dass da kein Missverständnis auftaucht, ich bin weit davon entfernt zu behaupten, es sei egal, was der Einzelne glaubt. Hauptsache, er glaubt irgendwie an Gott oder so. Natürlich braucht es eine einheitliche Basis des Glaubens, ein unverzichtbares Fundament, auf dem alle gemeinsam stehen. Wir haben das für unsere Schulen an der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz festgemacht. Aber damit ist die Diskussion ja nicht am Ende. Wenn wir ehrlich sind, hat doch jeder von uns so seine Lieblingsthemen, wenn es um den Glauben geht. Ich habe gelernt, dass es nicht das Entscheidende ist, dass alle genauso glauben wie ich. Viel spannender ist doch, was ich von der Glaubensüberzeugung des anderen für mich lernen kann, damit mein Glaube tiefer wird, reicher wird. Unterschiedliche Glaubensausprägungen müssen uns also nicht trennen, sondern sie sollen und können uns bereichern. Und damit bin ich so ganz elegant bei einem meiner geistlichen Lieblingsthemen angekommen. Jetzt verrate ich ein Thema von mir, was ich immer ganz gerne habe, nämlich die Freiheit. Sie sehen das schon. Jesus am Kreuz, natürlich. Vergebung, ja. Auferstehung, richtig. Gottes Liebe zu uns, ja. Alles das ist mir wichtig. Heute soll es mal um die Freiheit gehen. Die Freiheit, die uns durch Gott geschenkt ist. Jetzt habe ich schon wieder eine Frage an Sie. Kennen Sie den Flynn-Effekt? Ich sehe ratlose Gesichter. Das ist gut. Ich erkläre es Ihnen. Der neuseeländische Philosophieprofessor James Flynn veröffentlichte im Jahre 1987, schon eine Weile her, eine interessante Entdeckung. Durch vergleichende Untersuchungen konnte er feststellen, dass die gemessene Intelligenz weltweit von Jahr zu Jahr zunahm. Das nennt man den Flynn-Effekt. Eine gute Nachricht, könnte man meinen. Aber leider ist diese Nachricht gar nicht so gut, denn 2004 überprüfte Flynn seine Forschungsergebnisse und er musste feststellen, dass sich der Trend umgekehrt hatte. Seit 2004 sinkt der IQ jedes Jahr, ständig, bis heute. Ihm fiel das in der Praxis zum Beispiel dadurch auf, dass seine Studenten immer weniger in der Lage waren, anspruchsvolle Bücher zu lesen. Die Fähigkeit zum logischen Denken ist seine Folgerung, nimmt immer mehr ab. Meine persönliche Empfehlung an der Stelle, vergleichen Sie mal die Mathematikbücher Ihrer Kinder oder Enkel mit denen, die Sie selbst in der Schule hatten. Klassenarbeiten, die ich vor 15 Jahren geschrieben habe, kann ich heute nicht mehr einsetzen. Das wäre die glatte Katastrophe. Das betrifft aber nicht nur Mathematik, Deutsch, Geschichte, egal, nehmen Sie, was Sie wollen. Wir spüren eine deutliche Veränderung. Logisches Denken, Dinge hinterfragen, differenziertes, kritisches Denken, all das müssen wir mühsam üben mit nicht immer sehr gutem, befriedigendem Erfolg. Stattdessen finden wir bei vielen Jugendlichen Denkfaulheit oder gar Denkunvermögen. Dann stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das so? Wieso ist der Intelligenzquotient hochgegangen und plötzlich geht er wieder runter? Und zwar jedes Jahr. Der Braunschweiger Hirnforscher Martin Korte, das ist einer nur, der in diese Richtung arbeitet, hat festgestellt, dass die digitale Welt das gesamte Hirn verändert, ja schon verändert hat. Diese digitale Veränderung hat dem Hirn die Klarheit des Denkens geraubt, sagt er. Wenn wir vielleicht den Eindruck haben, dass Schüler sich heute nicht mehr gut konzentrieren können, dann hat das mit der Digitalisierung im Kinderzimmer zu tun. Das Gehirn immer weiter und öfter abgelenkt von digitalen Reizen, hat sich daran gewöhnt, die Aufmerksamkeit nicht mehr zu kanalisieren. Und er kommt zu dem Schluss, so werden wir die Welt nicht mehr durchdenken. Jetzt werden Sie sich fragen, wo bin ich heute Morgen hingeraten? Macht der jetzt irgendwie irgendwas mit pädagogischer Vorlesung? Nein, die Frage ist doch, was hat das mit biblischer Freiheit zu tun? Und ich behaupte eine ganze Menge. Denkfaulheit und Denkunvermögen sind sichere Quellen der Unfreiheit. Wer nicht selbstständig denken kann, verzichtet auf eine eigene Meinung und tritt sein Denken an andere ab. Und damit auch die Verantwortung für sein Handeln. So glaubt man wenigstens. Ich frage meine Schüler manchmal scherzhaft, wo lässt du denn denken? Ein oft benutzter Vorwurf gegen uns Christen lautet, wenn du in die Kirche gehst, dann musst du deinen Verstand an der Garderobe abgeben. Also ich habe da eben Mäntel und Jacken gesehen, ich habe kein Gehirn gesehen. Nicht dabei ist es doch so wichtig, eine eigene Position zu haben. Wer nicht selbstständig denken kann, wird schnell ein Opfer von Gerüchten, von Populismus, von Nationalismus. Wir können das in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion leicht sehen. Wer nicht selbstständig denken kann, steht in der Gefahr, sich von anderen abhängig zu machen und seine Freiheit zu verlieren. Das wusste schon Paulus. Das ist ja ein kluger Mann, nicht? Der hat vor 2000 Jahren das schon geahnt. Galater 5. Zur Freiheit hat uns Christus berufen. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Oder im ersten Korintherbrief. Christus hat euch freigekauft. Ihr gehört jetzt allein ihm. Lasst euch nicht wieder von Menschen versklaven. Paulus macht hier einen Gegensatz auf. Auf der einen Seite die Freiheit, auf der anderen Seite die Knechtschaft. Freiheit oder fremdbestimmt sein. Ich möchte Sie einladen, den biblischen Freiheitsbegriff mal ein bisschen genauer zu betrachten. Das erste, wo ist Freiheit zu finden? In der Bibel finden wir eine klare Ortsangabe. Wieder bei Paulus. Der Herr ist Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Paulus macht klar, Freiheit ist ein Geschenk Gottes. Und das gibt es nur in der Nähe Gottes. Der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt ganz konkret, wo Gottes Geist ist, da ist kein Platz für Manipulation oder für Meinungsmache, für Fake News und Einheitsdenken. Freiheit ist da zu finden, wo Gott ist. In der Gemeinschaft mit ihm werden wir beschenkt und erfahren Freiheit. Das zweite, Freiheit ist das Gegenteil von fremdbestimmt sein. Nicht? Paulus hat ja gegen die Freiheit die Knechtschaft gesetzt. Was meint er denn damit, wenn er vom Joch der Knechtschaft spricht? Im Zusammenhang der Paulusbriefe lesen wir, dass die junge Gemeinde von ernsten Konflikten bedroht war. Die Frage war, reicht die Freiheit, die uns durch Christus gebracht worden ist, oder müssen wir da nicht auch noch den Gesetzesgehorsam des Alten Testamentes befolgen? Konkretes Beispiel und Problem damals war, müssen Männer, die keine jüdischen Wurzeln haben und Christen geworden sind, sich beschneiden lassen. Die Ernsthaftigkeit, die Gültigkeit des Glaubens sollte also durch ein äußeres, klares, eindeutiges Kriterium belegt werden und nicht vom Vertrauen auf die Erlösungstat Jesu Christi am Kreuz. Glauben allein? Wirklich? Muss da nicht noch irgendetwas dazukommen? Ein äußeres Erkennungsmerkmal? Oder besondere Handlungen und Riten? Ein Dauerbrenner in der Kirchengeschichte bis heute. Ich denke mal allein an Martin Luther. Allein der Glaube an Jesus Christus ist seligmachend, sagt er, und nicht der Kauf von Ablassbriefen. Aber was ist nun unser Joch der Knechtschaft heute? Was könnte das sein? Lasst euch nicht wieder von Menschen versklaven, warnt Paulus. Lasst euch die gewonnene Freiheit nicht klauen. Ein paar kurze Beispiele. Wir hören und lesen davon, dass wir im Namen der Digitalisierung immer schamloser ausgespäht werden. Damit man uns dann irgendwelche Waren und Shops anbieten kann, die unsere Wünsche besonders gut erfüllen können. In den sozialen Medien werden uns Beiträge angeboten, die wir unbedingt zur Kenntnis nehmen müssen. Das musst du liken. Ob die vermittelten Botschaften der Wahrheit entsprechen, bleibt zumindest offen. Interessierte Kreise bombardieren uns immer mit den gleichen Meinungen, bis wir möglicherweise irgendwann aufgeben und dem Mainstream folgen, das, was gerade angesagt ist, zu denken. Oder linke und rechte politische Strömungen wollen uns auf ihre Seite zerren mit Argumenten, die weder richtig noch vertrauenswürdig oder gar freiheitlich wären. Eine eigene Meinung zu haben, Argumente im Licht der Bibel zu prüfen, selbstständig zu denken, begründet Stellung zu nehmen, das wird zunehmend schwieriger und mehr zum Luxusgut. Ich glaube, würde Paulus heute leben, der hätte uns eine Menge zu sagen zu dem Thema. Lasst euch nicht wieder von Menschen versklaven. Lasst euch die gewonnene Freiheit nicht wieder nehmen. Ein super Satz, den Paulus in einem anderen Zusammenhang mal gesagt hat. Nicht? Prüft alles. Ja, prüft alles. Aber behaltet nur das Gute. Wenn ich gelernt habe, selbstständig zu denken, dann kann ich das tun. Dann habe ich viel Freiheit, mir alles Mögliche anzugucken, alles Mögliche zu durchdenken. Aber dann werde ich auch an den Punkt kommen, wo ich sage, nee, das will ich nicht. Weil das will ich auch nicht. Aber das will ich. Und deshalb müssen wir bei uns selbst und bei unseren Kindern, bei unseren Jugendlichen das fördern und einüben, dieses selbstständige Denken. Noch ein drittes. Freiheit kann auch missbraucht werden. Im ersten Korintherbrief warnt Paulus, gebt aber Acht, dass nicht die Freiheit, die euer Verhalten bestimmt, die Schwachen in der Gemeinde zu Fall bringt. Das Maß der Freiheit ist für jeden von uns ein anderes. Wir dürfen dem anderen nicht unsere Freiheit aufdrücken, damit beschneiden wir nämlich seine Freiheit. Ich kann meine Freiheit missbrauchen, wenn ich anderen meine Sicht der Dinge aufdrücken will. Wenn ich verlange, dass sie mir nachfolgen. Wir sollen Christus nachfolgen. Das ist entscheidend. Die persönlichen Überzeugungen und Lieblingsthemen, die sind zunächst mal zweitrangig. In der Bibel findet sich noch ein anderer Missbrauch der Freiheit. Diesmal ist es Petrus, der uns da warnt, in seinem zweiten Brief das Wort der Freiheit immer im Munde zu führen, obwohl man selbst in der Unfreiheit lebt. Sie versprechen anderen die Freiheit, sind aber selbst Sklaven ihrer Verdorbenheit. Ich denke, Petrus nimmt hier Bezug darauf, wie sieht das aus mit Ehrlichkeit und Selbstkritik bei uns? Lebe ich in und aus der geschenkten Freiheit, von Gott geschenkten Freiheit? Ist Gott mit seinen Normen und Werten für mich die einzige Richtschnur für mein persönliches Leben? Petrus fordert uns also auf, uns selbst und unsere Lebenshaltung zu betrachten und uns weniger mit dem Christen neben uns zu beschäftigen. Der vierte Aspekt der biblischen Freiheit. Freiheit verlangt die Bereitschaft zum Handeln. Jakobus gibt da einen wichtigen Hinweis. Wer sich aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft und an ihm festhält, wer es nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern zum Täter des Werkes geworden ist, wird selig sein in seinem Tun. Freiheit ist also nichts, was ich für mich selbst haben kann, was ich in meinem Inneren einschließe, woran ich mich heimlich freuen kann. Freiheit will nicht egoistisch konsumiert werden, sie will geteilt werden. Das bedeutet Einsatz auch für die Freiheit des anderen. Da muss ich dann auch mal meinen Mund aufmachen, auch wenn ich ihn mir verbrenne. Für den anderen, dessen Freiheit beschnitten wird, muss ich eintreten, seine freiheitlichen Rechte einfordern, mich gegebenenfalls auch an seine Seite stellen und ihm beistehen. Und da ist es nicht entscheidend, ob der andere die gleiche Meinung hat wie ich. Es geht einfach nur um die Freiheit. So weit, so gut. Nun bleibt die Frage, was heißt das jetzt konkret? Was sollen wir denn jetzt tun? Ich denke, das Erste ist, was wir tun sollen, wir dürfen uns über die geschenkte Freiheit freuen. Ich weiß nicht, wie gut Sie sich in römischer Geschichte auskennen. Also für die, die da nicht so total zu Hause sind, vielleicht so viel. Es war ja zur Zeit Jesu bekanntermaßen üblich, dass sich wohlhabende Familien einen oder mehrere Sklaven hielten. Diese Sklaven konnte man kaufen, die hatten keine Rechte, die hatten nur Pflichten, die mussten tun, was ihre Herrschaft sagt. Die konnte man auspeitschen, wenn es einem gefiel, man konnte sie verkaufen wie ein Stück Vieh, wie eine Ware. Selten passierte es, dass so ein Sklave freigekauft wurde. Und das habe ich ehrlich gesagt auch neu so gelesen jetzt, wie das passiert. Das ging in der Regel so, dass der Besitzer mit seinem Sklaven zu einem Tempel ging, irgendeines römischen Gottes, den man besonders verehrte, Zeus, Apollo oder wie die alle so hießen. Und dort wurde ein Kaufpreis gezahlt. Und der ehemalige Sklave stand dann ab sofort unter dem Schutz dieser Gottheit. Er durfte von niemandem wieder neu versklavt werden. Merken Sie was? Das ist genau das, was wir bei Jesus sehen. Das ist unser christlicher Begriff Erlösung. Losmachen, losbinden, loskaufen. Nur nicht von Zeus, sondern von Jesus. Jesus zahlt den Kaufpreis für uns, wie wir an unser unfreies Leben gekettet sind. Er zahlt mit seinem Leben für uns und wir haben die Freiheit. Nochmal zurück zu dem römischen Sklaven. Was glauben Sie, wenn so ein Sklave freigekauft wurde, wie der darauf reagiert hat? Och nö. Jetzt bin ich ja meine Ketten los und meine Pflichten. Das ist aber doof. Muss ich ja selber für mein Leben sorgen und alles selbst organisieren? Natürlich nicht. Natürlich wird der losgekaufte Sklave sich freuen und nicht mit langem Gesicht herumlaufen, weil er da was verloren hat. Er ist doch froh, dass er es los ist. Kleiner Tipp, ab und zu, morgens so, schauen Sie mal in den Spiegel, ob Sie auch erlöst aussehen. Zweiter Punkt. Über die Freiheit dürfen wir uns freuen, die unseren Nächsten geschenkt sind. Ich habe ja eben von den Schwierigkeiten in unserem Lehrerzimmer erzählt, über diese verschiedenen Glaubensausprägungen, die es da gibt. Aber ich darf mich doch auch darüber freuen, über die Freiheit, die auch mein Kollege, meine Kollegin hat, von Christus geschenkt bekommen hat. Es sollte doch nicht zuerst darum gehen, über den anderen herzufallen, nur weil er eine andere Sicht der Dinge hat als ich. Dass der Bruder, dass die Schwester ein von Jesus befreites Kind Gottes ist, ist doch zunächst mal das Entscheidende. Und darüber darf ich mich mit dem anderen freuen. Dann haben wir schon was gemeinsam. Das Dritte, Ich kann von meinem Nächsten lernen. Wenn ich dann im Gespräch feststelle, dass der andere eine andere Sicht der Welt und des Glaubens hat, dann sollten wir nicht gleich Mauern hochziehen. Die andere Sicht ist nicht immer und automatisch gleich eine Bedrohung meines Glaubens. Sie kann auch eine Bereicherung sein. Maßstab ist allein Gottes Wort. Prüfe alles. Das Gute behalte. Ich gebe zu, das ist manchmal ganz schön schwierig. Da liest man einen Bibeltext gemeinsam und stellt fest, ups, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den zu verstehen. Aber die Liebe erträgt auch die Sicht des anderen. Auch dann, wenn die nach meiner Meinung vielleicht falsch ist. Das vierte, was wir tun können und sollten, wachsam sein. Die Freiheit nicht aufs Spiel setzen. Die Toleranz hört da auf, wo man uns das freiheitliche Ausleben unseres Glaubens nehmen will. Da ist in der Tat dann auch mal Kämpfen angesagt, damit uns unsere Freiheit nicht genommen wird. Hier gilt es, wachsam zu sein. Nicht jeder, der gegen Abtreibung ist, ist automatisch ein Frauenfeind, auch wenn das oft behauptet wird. Nicht jeder, der Homosexualität aus seiner Sicht und aus der Sicht der Bibel ablehnt, ist deshalb schon homophob oder undemokratisch. Nicht jeder, der das islamische Gottesbild kritisch sieht, ist deshalb schon ein Hasser islamisch gesinnter Menschen. Ich habe viele Freunde aus dem islamischen Bereich und wir haben ein wirklich sehr gutes und sehr herzliches Verhältnis zueinander. Gut, beim Gottesbild, da kommen wir jetzt nun nicht wirklich zusammen. Aber das können wir doch stehen lassen. In all diesen Bereichen können wir zeigen, wie breit christliche Freiheit aufgestellt ist und wie umfassend die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen ist. Dann können wir auch in einen fairen Dialog eintreten. Wir müssen uns als Christen nicht verstecken. Wir dürfen uns nicht in irgendwelche Ecken drängen lassen. Wir dürfen uns auch nicht den Mund verbieten lassen. Und das Letzte. Wir sollten Sorge tragen dafür, dass die Botschaft der Freiheit sich verbreitet. Es gab zu allen Zeiten Unfreiheit und Unterdrückung, aber ich glaube, auch heute ist sie an vielen Stellen zu finden. Jede Nachrichtensendung ist voll davon. Diese Welt und die Menschen um uns herum warten auf die Freiheit. Und das ist unsere Chance. Jesus hat uns durch seinen Kreuzestod befreit. Als befreite Menschen sind wir doch geradezu prädestiniert dafür, die Botschaft der Befreiung zu verbreiten. Wer die Botschaft der Freiheit für sich aufgenommen hat, der wird auch die Verantwortung spüren, die damit verbunden ist. Der Auftrag Jesu, in alle Zipfel der Welt zu gehen und dort die Botschaft der Befreiung zu verbreiten, beginnt wie immer mit dem ersten Schritt. Also in unserer unmittelbaren Umgebung, in unserer Familie, bei unseren Freunden, an unserem Arbeitsplatz. Der Auftrag Jesu beinhaltet aber auch Wachsamkeit gegen die Gleichschaltung des Denkens. Dieser Auftrag verlangt eigenständiges Denken und ist erst möglich bei einer eigenen geistigen und geistlichen Selbstständigkeit. Da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang. Wenn das Verbreiten der Freiheit unser Auftrag ist, dann gehört dazu auch der Kampf gegen Denkfaulheit, gegen Denkunvermögen. Bei uns, bei unseren Kindern, bei Jugendlichen. Die Fähigkeit zum selbstständigen Denken und zur persönlichen Freiheit gehört genauso zusammen wie Evangelium und lebendiger Glaube. Ich möchte beten. Lieber Herr, und du hast uns mit deiner Freiheit beschenkt. Manchmal ist uns das gar nicht so klar, was das bedeutet. Du hast uns frei gemacht von allem, was uns belastet. Von allem, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Du hast uns frei gemacht von all dem, was uns bedrängt, wovor wir Angst haben, wovor wir Sorge haben. Du hast uns frei gemacht, dass wir anderen Menschen deine Botschaft weitersagen können. Hilf uns doch, dass wir diese Freiheit nach außen hin auch sichtbar machen. Lass nicht zu, dass wir verbiestert herumlaufen. Lass nicht zu, dass wir anderen unsere persönliche Sicht aufdrücken wollen, ob sie wollen oder nicht. Herr, dein Wort ist kraftvoll und mächtig und wirkt bei Menschen, auch ohne, dass wir Zwang ausüben. Herr, lass uns diese Freiheit, die du uns geschenkt hast, wirklich feiern. Lass uns darüber fröhlich und froh sein, dass wir deine Freiheit geschenkt bekommen, und lass uns dann auch mutig sein, für diese Freiheit einzutreten, da, wo sie beschnitten werden soll. Hab Dank, dass du uns hilfst, beim Prüfen zu unterscheiden, was vor dir Bestand hat und was nicht zu dir gehört. Hab Dank, dass du uns auf diese Weise ein erfülltes Leben schenkst. Amen.